Epheserbrief, Kapitel 2. Epheser 2, 1 bis 10. So hat er auch euch, die ihr tot wart, durch eure Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst euer Leben geführt habt, abhängig vom Zeitgeist dieser Welt, abhängig von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. So bricht der Satz ab, ist ein langer Satz. Unter diesen haben auch wir alle einst in unseren fleischlichen Lüsten dahingelebt, indem wir den Willen des Fleisches und unsere eigenen Gedanken ausführten und von Natur Kinder des Zornes waren, wie die anderen auch. Gott aber, der an Barmherzigkeit reich ist, hat uns um seiner großen Liebe willen, die er zu uns hegte, und zwar, als wir tot waren durch unsere Übertretungen, zugleich mit Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr gerettet worden und hat uns in Christus Jesus mit auferweckt und mit ihm in die Himmelswelt versetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch die Gütigkeit gegen uns in Christus Jesus zu erweisen. Denn durch Gnade seid ihr gerettet worden aufgrund des Glaubens, und zwar nicht aus euch. Nein, Gottes Geschenk ist es, nicht aufgrund von Werken, damit niemand sich rühme. Denn sein Werk sind wir, in Christus Jesus geschaffen zu guten Werken, die Gott im Voraus bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln können. Amen. Ihr Lieben, dieser Text führt uns zurück an die Anfänge unseres Glaubens. Die liegen für manche von uns Jahrzehnte zurück und für einige Jahre und möglicherweise für den einen oder anderen auch erst Monate. Eine wichtige, genauer gesagt die wichtigste Zeit unseres bisherigen Lebens, wo uns Jesus nahe gekommen ist. Und immer wenn man an so eine Zeit denkt, dann fallen einem Geschichten ein. Zu solchen Geschichten gehört gewöhnlich ein Bündel von Problemen. Ich habe beobachtet, dass fast alle Leute, die zum Glauben gekommen sind, aus einer Notlage heraus zum Glauben kamen. Es war die Not, die uns offen gemacht hat für Gott. Es waren finanzielle Probleme oder gesundheitliche Probleme oder Partnerprobleme oder Sinnprobleme, die uns fragen ließen nach etwas mehr als nach dem, was wir kannten. Und dann war da fast immer eine Bezugsperson oder mitunter auch mehrere. In manchen Fällen waren es die eigenen Eltern, in häufigeren Fällen waren es Freunde oder eine Freundin, ein Freund, Kollege, Nachbar. Und dann war da häufig irgendein gutes Buch. Das war in manchen Fällen die Bibel, das wäre natürlich der Idealfall gewesen. Aber oftmals ist es ja auch nötig, dass wir ein Buch haben, das uns in das Buch der Bücher einführt. Irgendein hilfreiches Buch. Und dann war da oft auch eine Veranstaltung oder eine Veranstaltungsreihe, eine Tagung, ein Seminar, ein Grundkurs, irgend so etwas. Und dann spitzte sich das irgendwie zu und wir merkten nach einer Zeit von Diskussionen und Klärungen, wir müssten jetzt einen Schritt tun. Und diesen Schritt nennt man in unterschiedlichen Gruppen etwas unterschiedlich. Wir müssten uns bekehren oder unser Leben Jesus anvertrauen oder eine Lebensübergabe an Jesus vornehmen. Und dann gab es diesen im Rückblick wichtigen Moment. Wir haben ihn auch damals ziemlich ernst genommen, wo wir diesen Schritt dann taten, in Anwesenheit von vielen oder in Anwesenheit von niemand, ganz alleine auf unserem Zimmer oder bei einem Spaziergang oder in einem Gottesdienst oder in einem Grundkurs. Wir haben ein einfaches Gebet gesprochen, wir waren dabei meistens ziemlich aufgeregt. Wir haben nur zum Teil ganz begriffen, was wir taten. Und dann hat man uns mehr oder weniger erklärt, nun bist du Christ. Und dann sind wir in eine neue Welt hineingewachsen. Die hat viel mit Bibel zu tun, viel mit Gebet zu tun, viel mit der Gemeinde zu tun. Und das hat sich dann, wenn alles gut ging, nach und nach gefestigt. Dies ist unsere Bekehrung gewesen. Und wenn ich das Wort Bekehrung verwende, das ist ein biblischer Ausdruck, der ist gut, der ist erlaubt, der ist gesegnet, dann beschreibe ich diesen Vorgang von der menschlichen Seite her, von dem, was in mir, in einem anderen, in uns abgelaufen ist. Da gibt es ganz viele Unterschiede, die ich jetzt gar nicht erfasst habe in diesen wenigen Sätzen. Es gibt immer wieder so ein paar Gemeinsamkeiten. Und irgendwie sind wir dann ganz froh, am anderen Ufer gelandet zu sein. In diesem Text wird derselbe Vorgang gedeutet. Und zwar aus Gottes Sicht. Hier geht es nicht darum, dass ich mich bekehrt habe. Nochmal, das ist eine biblische Sprache, wir dürfen sie gebrauchen. Niemand wird gegen seinen Willen Christ. Niemand wird ohne eine persönliche Entscheidung Christ. Das gibt es nicht. Und doch gibt es etwas Tieferes, als was ich bei diesem Prozess beitrage. Was ich dazu beitrage, das ist meine subjektive Verantwortlichkeit. Dieser Text redet von einer objektiven Seite, von dem, was im Hintergrund geschehen ist, was Gott getan hat. Und er verwendet für das Christwerden an zwei Stellen ein Wort, das schon in der religiösen Sprache so geläufig ist, dass man seine Brisanz fast nicht mehr erkennt. Nämlich, ihr wurdet gerettet. So steht das in Vers 5. Und noch einmal, denn durch Gnade wurdet ihr gerettet. So steht das in Vers 8. Ist ja gut, sich mal klar zu machen, wann wir denn in unserer Sprache das Wort Rettung benutzen, abgesehen von dem religiösen Bereich. Nun, wenn Leute, die unvorsichtigerweise mit wenig Vorbereitung in die Berge gegangen sind, wenn sie von einer Lawine erreicht und verschüttet wurden, dann machen sich Leute auf, um diese Verschütteten zu retten. Sie sind dabei nicht immer erfolgreich, wie wir leider sagen müssen, aber wenn es ihnen dann gelingt, unter irgendwelchen Schneemassen jemand hervorzuziehen und er atmet noch und ihm zu verhelfen, dass er zurückkommt ins Leben, dann ist er gerettet worden. Oder wenn die Feuerwehr unter Einsatz ihres Lebens jemand aus einem brennenden Haus, aus dem ersten Stock herausschleust, man hat das Gefühl, Gott sei Dank, es ist geschafft, dann sagen wir, diese Person ist gerettet worden. Oder wenn jemand einen Unfall hatte und mit Blaulicht in die Klinik kommt und eine Bluttransfusion bekommt und der Arzt sagt, es war der letzte Moment, sonst wäre die Chance verpasst gewesen, dann sagen wir, er ist gerettet worden. Oder wenn wir erleben, dass jemand, der nicht ein geübter Schwimmer ist, sich zu weit hinaus begibt und von einer Strömung im Meer abgetrieben wird und dann durch irgendwelche Hilfsmittel gesichtet wird und dann kommt die Rettungsmannschaft, die Seewacht und zieht ihn heraus und er ist schon ganz erschöpft, dann sagen wir, er ist gerettet worden. Ich habe den Eindruck, dieses Wort Rettung ist ein sehr dramatisches Wort. Wir verwenden es, wenn jemand in einer Situation war, wo er sich nicht mehr selber helfen konnte. Und das ist die Tiefendimension des Bekehrungsprozesses. Ich will diese Dinge, die ich vorhin erzählt habe, natürlich nicht kritisieren. Wie könnte ich das auch? Aber da geht es doch, wenn wir Christ werden, um etwas sehr viel Tieferes als darum, dass wir nette Menschen treffen und wir Antwort auf unsere Probleme empfangen und wir eine gute Erklärung bekommen und wir ein Übergabegebet beten. Gemessen an dieser Deutung ist das alles sehr, sehr harmlos. Gottes Wort sagt uns, dass wir vor unserem Christwerden in einer extrem gefahrvollen, hoffnungslosen Situation steckten. Unfähig, uns zu helfen. Und ich möchte das, was der Epheserbrief hier sagt, in den ersten Versen des zweiten Kapitels mit euch ein bisschen durchgehen. Ich behaupte nicht, dass jemand, der Christ wird, das alles in diesen Stunden oder Tagen oder Wochen erkennen muss. Es gibt sicher dramatische Bekehrungen, die ganz in die Tiefe gehen. Mein Eindruck ist, dass die Bekehrung des Paulus so eine Bekehrung war, wo wirklich in Stunden eine ganze Welt zusammenbrach und neu aufgebaut wurde. Aber das ist nicht oft so. Vielleicht haben unsere Bekehrungen oft etwas vergleichsweise, wenn ihr den Ausdruck erlaubt, Seichtes. Vielleicht kommen wir erst Monate und später dahinter, in welcher Situation wir uns wirklich befanden, ehe wir Christen wurden. Also es ist so gut, wenn wir uns in solchen Dingen den Deutungen des Wortes Gottes anschließen und irgendwann sagen, Gottes Wort hat auch darin recht. Paulus spricht hier von einer mehrfachen radikalen Abhängigkeit, in der wir gesteckt haben, ehe wir Christen wurden. Er spricht in Vers 2 davon, dass wir abhängig waren vom Zeitgeist dieser Welt. Kennst du den Zeitgeist? Kennst du dieses geheimnisvolle Wesen, dem sich so viele Trends verdanken? Der Zeitgeist ist so etwas wie eine Prägung einer Epoche. Und der Zeitgeist äußert sich unter anderem in Form der Mode. Was ist das Kennzeichen der Mode? Das Kennzeichen der Mode ist, dass irgendwelche Leute in Paris oder in Italien oder in Berlin oder anderswo mir sagen, wie ich mich zu kleiden habe. In welchen Farben, welche Schnitte, welche Modelle. Und dass ein großer Teil der Menschen ganz bereitwillig ist, das auch so zu machen. Ich sage nicht alle, aber viele. Was ich aber wichtiger finde, ist, dass der Begriff Mode sich nicht bloß auf Kleidung bezieht, sondern auch auf geistige Haltungen. Wir haben zum Beispiel eine schreibende Zunft, die auf allen Kanälen sendet und die uns zum Beispiel auch sagt, was angesagt ist. Das ist ein Wort, das man unbedingt sich merken muss. Es wird nie gesagt, wer das angesagt hat. Es wird nur gesagt, es ist angesagt. Das ist ein hochinteressantes Phänomen. Ich will auf einen einzigen Punkt einmal eingehen. Der Zeitgeist sagt, und er sagt es auf allen Kanälen und in allen Publikationsorganen, dass es keine Wahrheit gibt. Wahrheit hieße doch etwas, das allen Menschen angeboten wird und das für alle Menschen verbindlich ist. Europa kommt aus einer Zeit her, das waren immerhin 1000 Jahre, das ist ja nicht so ganz wenig, wo es eine Wahrheit für alle Menschen gab, die hat die Kirche bestimmt. Diese Zeit ist lange, 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 lange vorbei. Wir leben in einer pluralistischen Wertegemeinschaft und ich sehe auch nicht, wie wir dem entkommen können. Wir müssen dazu ein gewisses Ja finden als Christen. Aber diese pluralistische Gemeinschaft sagt, es gibt nicht die eine Wahrheit, es gibt so viele Wahrheiten, wie es Menschen gibt. Erzähle mir deine Wahrheit und ich werde von meiner Wahrheit erzählen. Und nun kommen die Christen daher, die Mutigen, die den Mund aufmachen, die noch nicht angepassten Christen und sagen, stopp. Es gibt die Wahrheit. Sie trägt einen Namen. Und sie gilt für alle Menschen. Und ein Geheul brandet auf. Und jemand überlegt, wo die Steine liegen, die man auf diese Person werfen muss. Denn sie hat ein Tabu gebrochen. Für mich als jemand, der nun nicht mehr zu den 20ern gehört, hat es einen Charme, wie junge Leute miteinander reden. Da ist überhaupt nichts Kämpferisches, sondern da ist eine unglaubliche Lässigkeit, wie sie dann von sich selber sprechen, so ein Satz wie, ich bin nicht der Typ der. Und so stellen sie sich vor, ich bin nicht der Typ der. Und der andere sagt, ich bin auch nicht der Typ der, aber ich bin eher der Typ. Und mit einer riesigen Toleranz hören sie sich das an. Und ich finde das als Vertreter einer anderen Generation charmant. Sie schmeißen sich keine Steine an den Kopf, sie schreien sich nicht an, sie sagen nicht, du Vollidiot, wie kannst du so etwas sagen? Auch nicht in feinerer Form. Trotzdem ist diese Haltung ruinös. Das ist nämlich keine gemeinsame Wahrheit mehr gibt für alle Menschen. Das Christentum hat den Platz verloren für unsere Kultur, wo man ihm das abnahm, dass es diese eine Wahrheit gab, die letztlich von der Bibel herkommt. Aber es gibt auch keine andere Religion, die den Platz des Christentums eingenommen hat. Da gibt es den Buddhismus und den Islam und da gibt es viel New Age und da gibt es dies und da gibt es dies und da gibt es dies. Aber wenn ein Christ es wagt, aufzustehen und zu sagen, entschuldigt, ich weiß, dass ich jetzt nicht genau das sage, was ihr auch denkt, aber es gibt eine Wahrheit des einen Gottes für alle Menschen und die ist in Jesus erschienen, dann knallt etwas, weil das Agreement verletzt ist. Das Agreement sagt, sowas darf man nicht mehr sagen. Ich hoffe, dass ihr es trotzdem sagt. Denn es gibt die eine Wahrheit für alle Menschen. Sie ist Gestalt geworden in Jesus. Und Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und nicht eine Wahrheit. Abhängig vom Zeitgeist, da kommen wir her. Das ist unsere dunkle Vergangenheit und die Jesus nicht kennen, stecken da immer noch drin. Dann ist die Rede von einer anderen Abhängigkeit, nämlich von der Abhängigkeit von den fleischlichen Gelüsten, Vers 3, indem wir den Willen des Fleisches und unser Gedanken ausführten. An manchen Stellen hat man den Eindruck, dass die neutestamentlichen Schriftsteller die unbekehrten Menschen alle für hoch unmoralisch halten, für Menschen, die so durch den Sumpf der niedrigen Instinkte gewartet sind. Und das mag ja auch oft so gewesen sein. Wir haben gestern darüber gesprochen zusammen und zusammen nachgedacht, dass Fleisch ja nicht bloß dieses Verfallensein an die niedrigen Instinkte meinen muss, sondern dass es auch feinere Ausdrucksformen des Fleisches gibt. Ich möchte mal eine Ausdrucksform nennen, die zu unserer Kultur sehr passt und die am Ende unser Leben zerstören wird, wenn wir ihr nicht entgegentreten. Das ist die Fun-Kultur, F-U-N. Das Leben muss Spaß machen. Und wenn es nicht Spaß macht, dann lassen wir es lieber. Nun, ich sage das nicht, weil ich Menschen keinen Spaß gönne. Es ist schön, wenn auch ernsthafte Aufgaben Spaß machen. Zum Beispiel Vokabeln lernen. Halleluja. Das Leben ist so eingerichtet, dass ein Teil der Dinge, die wir zu tun haben, egal ob als Hausfrau oder als Lehrer oder übrigens auch als Pastor, ich muss sagen, ich tue einen ganzen Teil von Dingen, die ich tue, weil sie gemacht werden müssen, aber das macht mir keinen Spaß. Ein großer Teil von Dingen, die unseren Alltag prägen, sind nicht lustvoll. Wir müssen uns überwinden. Wir müssen uns einen Ruck geben. Sie fallen uns nicht in den Schoß. Sie sind mit Mühe verbunden. Wir machen dabei Fehler. Wir wünschen, andere würden sie uns abnehmen, aber sie sind zu geschehen. Und ich bin sicher, bis in die höchsten politischen Verantwortlichkeiten her, gibt es solche Dinge. Pflichtübungen, um das mal so zu sagen, nicht Kür. Aber dieses Diktat, es muss Spaß machen, legt sich über unsere Gesellschaft und macht es zunehmend schwerer, Belastungen auszuhalten. Wir haben überhaupt keinen Grund, frühere Generationen zu idealisieren, als wären das bessere Menschen gewesen. Aber es gab Zeiten, da konnte man sich diese Haltung gar nicht leisten. Die Trümmerfrauen konnten sich diese Haltung nicht leisten. Diese Mütter, deren Männer zum Teil in Gefangenschaft waren, im Krieg geblieben waren oder ähnliches, sie mussten bis zum letzten Blutstropfen sich verausgaben. Und lass mich als Soziologe noch etwas sagen. Wir kommen von einer Zeit her, wo das gesellschaftlich einigermaßen ging. Ich gehe davon aus, dass diejenigen, die in dem Arbeitskampf von morgen überleben werden, dass es Leute sind, die gelernt haben, ganz hart zu arbeiten. Und zwar auf unterschiedlichen Feldern zum Teil. Auf mehreren Jobs. Wir werden es gar nicht schaffen, mit dieser Haltung fit zu bleiben für die Zukunft. Die Welt wird immer schneller. Die Arbeitsbedingungen verändern sich. In einer Informationsgesellschaft musst du dir große Mühe geben, um vorne zu bleiben. So ist diese Haltung sogar gesellschaftlich schädlich, nicht nur christlich schädlich. Voriges Jahr haben wir den großen Goethe gefeiert. Ein Wort von Goethe, das ich mir gemerkt habe. Ihr merkt, ich habe auch ein bisschen Bildung. Arbeite nur und die Freude kommt von selbst. Nun, ich lasse diesen Konflikt mal im Raum stehen, ja? Man muss Goethe nicht aus der Hand fressen, aber es ist deutlich, es ist sicher deutlich, dass eine Sache, die uns etwas gekostet hat, zu der wir uns überwinden mussten, die harten Einsatz forderte, am Ende auch eine Qualität von Befriedigung schafft, die sonst vielleicht nicht möglich ist. Ich fürchte, wir sind nicht tough genug für die Voraussetzungen von morgen, wenn wir diese Haltung beibehalten. Das ist eine Abhängigkeit von den Lüsten des Fleisches. Nenn es, wie du willst, aber es zerstört. Dann ist hier eine dritte Abhängigkeit genannt und die geht am allertiefsten. In Vers 2 ist nämlich drittens die Rede von der Abhängigkeit von dem Machthaber, der die Gewalt über die Luft hat, dem Geist, der gegenwärtig in den Söhnen des Ungehorsams wirksam ist. Ich bin nicht sicher, ob alle von euch diese Sprache entschlüsseln können. Welchen Machthaber meint denn Paulus hier? Er meint Satan. Das ist eine etwas ungewöhnliche Ausdrucksweise. Die Sprache des Epheserbriefes ist sowieso ein bisschen anders als in manchen anderen Briefen. Luft ist gemeint als der Raum über der Menschheit. Und der Epheserbrief lehrt uns, dass die bösen Geister ihren Raum in der Luft haben. Das heißt also über uns. Das ist eine Symbolsprache. Über uns heißt, sie sind uns überlegen. Wer nicht zu Jesus gehört, sagt Paulus, und nicht nur Paulus, sondern auch das übrige Neue Testament gehört zu Satan. Bevor ihr jetzt sagt, das gibt's doch nicht, denkt nochmal nach. Wer nicht zu Jesus gehört, gehört zu Satan. Das Interessante an Satan, an diesem geheimnisvollen Wesen, von Gott rein geschaffen, aber jemand, der sich unrein entwickelt hat, das Geheimnisvolle an Satan ist, dass er die ganze Klaviatur der Tricks beherrscht. Satan kann brutal sein wie ein Sadist und schlimmer, kann unmoralisch und dreckig sein. Satan kann hochkultiviert sein, hochgebildet, psychologisch aufs Äußerste trainiert und ungemein charmant. Wir würden nie von den Ungläubigen sagen, und ich rede jetzt von deinen Eltern, wenn sie keine Christen sind, ich rede jetzt von deinen Arbeitskollegen, wenn sie keine Christen sind, nach der Sicht der Bibel sind das Satanskinder. Das heißt nicht, dass sie schlechte Menschen sind. Das heißt nicht, dass sie alle das Messer in der Tasche haben. Das heißt aber, dass sie ferngesteuert sind von jemand, den sie gar nicht achten, von dem sie gar nichts wissen, über den sie sich möglicherweise sogar lustig machen. Wer nicht zu Jesus gehört, ist ein Kind Satans. Sagt das nicht überall herum. Geht nicht an die Tür eures Nachbarn und sagt, guten Tag, ich bin Ihr Nachbar, ich wollte Ihnen sagen, sind Sie Christ? Nein, natürlich nicht. Dann sind Sie ein Kind Satans. Auf Wiedersehen. Man kann die Dummheit auch übertreiben. Aber wir müssen wissen, dass wir daherkommen. Und darum habe ich das so betont, dass die Bekehrung so ein tiefer Vorgang ist, von der wir nur einen ganz kleinen Teil überhaupt mitbekommen, was da passiert. Das bedeutet nämlich, dass wir aus diesen Abhängigkeiten, den Abhängigkeiten vom Zeitgeist, den Abhängigkeiten von dem eigenen Fleisch, den Abhängigkeiten von Satan herausgerissen wurden, als wir Christen wurden. Und Paulus redet hier noch von einer Abhängigkeit, und die macht nun unsere ganze Ohnmacht unüberbietbar klar. Er sagt, wir waren tot durch unsere Übertretung und Sünden, Vers 1. Wir waren tot durch unsere Übertretungen, Vers 5, zweimal. Was ist tot? Tot, danke. Das hat jetzt geholfen. Tot ist tot. Tot heißt, dass nichts in uns für Gott lebte. Keine Liebe für Gott. Kein tiefes Interesse an dem, was Gott interessiert. Kein Hingezogensein zu Gott. Geistlicher Tod ist die tiefste Form der Entfremdung von Gott. Und ihr könnt das so verfolgen, wenn jemand geistlich tot ist und du erzählst ihm von Jesus, dann wird er entweder unruhig oder er gähnt. Er findet das tödlich langweilig. Er sagt nicht, das ist interessant, er findet das langweilig, weil es für ihn eine Welt ist, die keinen Widerhall in ihm findet. Es sei denn, der Geist Gottes hätte schon begonnen, in ihm zu wirken, dann ist das natürlich anders. Wir waren tot. Und auch wenn wir religiös waren, dann war unsere Religion eine tote Religion. Eine unfruchtbare Religion. Eine Religion, die unseren Mangel an geistlichem Leben verdeckt hat. Eine Ersatzreligion. Ich kenne im ganzen Neuen Testament, ihr Lieben, keine Stelle, wo der Nichtchrist, der unerlöste Mensch, krasser und zugleich zutreffender beschrieben wird als am Anfang von Epheser 2. Das ist so radikal, dass man fast nur hinter vorgehaltener Hand sich traut, die Dinge überhaupt auszusprechen. Denn ich nehme doch an, dass das stimmt. Ich nehme doch nicht an, dass Paulus sich hier einen kleinen Witz gemacht hat oder einfach mal uns schockieren wollte und darum gesagt, ich übertreibe mal, damit sie wach werden. So sieht Gott den unbekehrten Menschen. Ein Bündel von Abhängigkeiten, ferngesteuert von Satan und Tod, Töter am tötesten. Und er ist damit in Übereinstimmung mit Jesus. Als Jesus die Rückkehr des verlorenen Sohnes beschreibt, da lässt der Jesus den Vater sagen, dieser, mein Sohn, war tot. Entweder gibt es die Möglichkeit, dass einer uns herausreißt aus dieser Dunkelheit und dass er uns göttliches Leben gibt, oder wir bleiben wandelnde Leichname. Woraus sind wir errettet? Aus dieser tiefen Dunkelheit. Und da ist völlig klar, wenn Bekehrung heißt, ich arbeite mich da allmählich mal heraus, dann ist Bekehrung Unsinn. Niemand kann sich aus seinem Tod herausarbeiten. Ein Toter kann sich durch Anstrengung sich zum Leben bringen. Es muss ein Eingriff erfolgen. Es muss ein Einbruch passieren. Eine Rettung. Jemand anders muss kommen und sagen, ich hole dich da raus. Und das ist das Zweite in dem Text. Wie sind wir errettet worden? Wenn man sich die Sprache genau anguckt, ich will euch nochmal die entscheidenden Verse lesen und will immer ein bisschen einseitig jetzt mal betonen. Gott aber in seiner Barmherzigkeit, Vers 4, hat uns zugleich mit Christus lebendig gemacht und hat uns in Christus mit auferweckt und mit Christus in die Himmelswelt versetzt, um in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade durch Güte gegen uns in Christus zu erweisen. Durch die Gnade seid ihr errettet worden, nicht aufgrund eurer Werke. Denn sein Gebilde sind wir in Christus geschaffen zu guten Werken. Nun, wir sind beim Thema dieser Woche, dieses Wochenendes. Wie hat Gott uns errettet? Indem er unser Leben herausgerissen hat aus der Dunkelheit und hat es hineingerissen in das Licht. Indem er unser Leben herausgerissen hat aus dem Tod und hat es hineingepflanzt in das Leben von Jesus. Indem er unser Grab gesprengt hat und hat uns neues Leben vermittelt. Die Rettung bestand im Kern darin, dass er unseren Weg und den Weg von Jesus zusammengebunden hat. Die Rettung bestand darin, dass er uns Anteil gegeben hat an dem, was er in Jesus für uns getan hat. Christus ist die Antwort auf alle unsere zentralen Probleme. Das haben wir gehört, das haben wir gelesen, das haben wir hier und da geglaubt, das ist aber wahr. Die große Rettungsaktion, die Gott für uns vollbracht hat, die hat er vollbracht, ehe wir uns bekehren konnten. Die hat er vor 2000 Jahren vollbracht. Deswegen sagt der erste Petrusbrief, wir wurden wiedergeboren durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wenn man das einmal etwas zugespitzt, ich gebe das ja auch zu, dass es zugespitzt ausgedrückt ist, sagen könnte, würde man sagen, Der Tag unserer Wiedergeburt, der lag vor 2000 Jahren, als Jesus aus den Toten wiedergeboren wurde, da wurden wir wiedergeboren. Und als er unsere Schuld auf sich nahm, da wurde uns damals vor 2000 Jahren unsere Sünde vergeben. Und als er unseren alten Menschen an sich zog, da wurden wir von dem Terror dieses schrecklichen Wesens befreit. Und darum kommt hier so oft dieses Wort mit Christus vor. Sein Schicksal ist unser Schicksal. Was Gott in Christus getan hat, hat er für die Christen getan. Alles hängt an Jesus. Und alles hängt daran, dass es schon passiert ist. Bekehrung heißt, in einen Raum einzutreten, der weit geöffnet ist, in ein Licht, das schon für uns scheint. Bekehrung heißt, das Angebot nehmen, hier ist Leben und wir nehmen das Leben. Gott hat sich solche Mühe gegeben, um uns ein Christsein zu schenken, das leicht ist und nicht anstrengend, das frei ist und nicht mühsam. Und Christsein ist gebündelt in diesem einen Namen. Dieser eine Name ist der Inbegriff der Erlösung, Jesus Christus. Interessanterweise fehlt hier etwas, das wir von Römer 6 her kennen, nämlich das Mitgekreuzigtsein mit Jesus. Das fehlt ganz. Hat Paulus das vergessen? Natürlich nicht. Aber er erwähnt es hier nicht eigens. Vielleicht erwähnt er es deswegen nicht, weil er von einer Antwort spricht auf unseren inneren Tod. Und die Antwort auf den inneren Tod heißt innere Lebendigkeit. Und da geht es dann um die Auferstehung Jesu. Gott hat neues Leben bereitgestellt und das Leben ist in seinem Sohn. Und Johannes sagt, wer den Sohn hat, der hat das Leben. Und wer den Sohn nicht hat, der hat auch das Leben nicht. Ich möchte diese wunderbaren Aussagen, die hier gemacht werden, nicht einzeln kommentieren. Aber eine möchte ich etwas mehr hervorheben, weil sie so selten im Neuen Testament begegnet. Das heißt nämlich nicht nur, er hat uns mit Jesus lebendig gemacht. Es heißt nicht nur, er hat uns mit Jesus auferweckt, es heißt auch, er hat uns mit Jesus in die Himmelswelt versetzt. Hat jemand über diese Aussage nachgedacht? Jesus sitzt seit der Himmelfahrt zur Rechten des Vaters. Und Paulus wagt es an dieser Stelle zu sagen, etwas ganz Missverständliches. Er sagt, auch wir haben unseren Platz bereits an der rechten Seite des Vaters mit Jesus. Manche Theologen würden das Schwärmerei nennen. Sie würden sagen, so kann man doch nicht reden, Paulus. Das heißt ja, du überspringst die irdische Realität und du erzählst den Leuten, sie sind schon im Himmel und das ist hochgefährlich. Und in gewisser Weise ist das auch gefährlich, wenn man es nämlich falsch versteht. Was wollte Paulus mit dieser gefährlichen und so schönen Aussage denn bekunden? Er wollte sagen, dass wir, so wie Jesus Herr über alle Mächte ist, an seiner Seite auch den Sieg über alle Mächte haben. Dass wir sozusagen oberhalb des Satans unseren Platz eingenommen haben. Im Epheserbrief begegnet ein Weltbild in mehreren Stufen. Da ist die Erde, das ist der Luftraum, da wohnt Satan und oben drüber ist Jesus. Das heißt, Jesus ist überlegen. Und wenn der Epheserbrief sagt, dass wir mit Jesus erhöht sind zur Rechten Gottes, dann sagt er, ihr habt eine Position der Überlegenheit allen dunklen Mächten gegenüber. Dankt Gott doch dafür, freut euch darüber und nutzt sie. Wir brauchen nicht mehr vor dem Fürsten dieser Welt zu zittern. Wir brauchen nicht mehr zu sagen, oh Satan, tu mir nichts. Ich sage ja auch kein Wort mehr. Oder Jesus sagen, hilf mir doch, er ist so mächtig. Sondern dieses Wort sagt, dass wir im Glauben eine Position haben, die uns stark macht gegenüber Satan. Weshalb Martin Luther diesen Satz gesagt hat, ein Wörtlein kann ihn fällen. Ihn, nämlich Satan. Wir brauchen uns vor dem machtvollen Fürsten der Finsternis nicht mehr angstvoll zu fürchten, weil wir eine Position über ihm haben. Und sagen, Satan, deine Macht hat in meinem Leben aufgehört. Das war eine verflossene Zeit. Ja, da hast du mich ferngesteuert. Das ist jetzt vorbei. Ich gehöre zu Jesus und ihm allein. Ich freue mich über eure Begeisterung. Und der dritte und letzte Gedanke. Wir sind erlöst aus der Dunkelheit. Wir sind erlöst durch Gottes Werk in Christus. Und wir sind erlöst zu guten Werken. Nun kommt da dieses missverständliche Wort, bei dem evangelische Christen immer eine Gänsehaut kriegen. Gute Werke. Wir haben noch irgendwie gelernt, dass gute Werke mehr so katholisch sind. Und katholisch heißt falsch und verkehrt. Ich hoffe, ich verletze jetzt keinen. Ich meine das nicht so ernst. Ich sage es eher so im Sinne von einer Karikatur. Paulus redet hier ganz unbekümmert von guten Werken, die herausfließen sollen und dürfen und können aus dieser neuen Schöpfung. In Vers 10 sagt er, denn sein Werk sind wir, geschaffen in Christus Jesus. An welche Stelle erinnert dich das? Geschaffen, neu geschaffen in Christus Jesus. Ja. Aber das ist ein neuer Einsatz hier. Erschaffung der Welt, das bezieht sich auf die geschöpfliche Erschaffung. Und hier geht es um die Neuschöpfung durch den Heiligen Geist. Mich erinnert diese Stelle an 2. Korinther 5. Ist jemand in Christus, so ist er eine Neuschöpfung, heißt es wörtlich. Keine Ktisis, neue Schöpfung. Hier steht dasselbe. Wir sind eine neue Schöpfung in Christus. Und als neue Geschöpfe können wir ein neues Verhalten an den Tag legen. Muss man sich dazu zwingen? Muss sich eine Katze dazu zwingen, sich wie eine Katze zu verhalten? Nach meiner Katzenpsychologie, ich gebe zu, ich bin Laie, muss eine Katze sich nicht zwingen, sich wie eine Katze zu verhalten. Und ein Hund muss sich nicht zwingen, sich wie ein Hund zu verhalten. Und ein neu geschaffener Christ muss sich nicht zwingen, sich wie ein neu geschaffener Christ zu verhalten. Denn in ihm sind neue Impulse und neue Bedürfnisse und neue Wünsche und neue Interessen. Das neue Leben sucht sich seinen neuen Ausdruck. Und darum ist es so wichtig, dass wir uns immer wieder auf den Grund besinnen. Ich habe das öfter versucht in diesen Tagen zu sagen, aber man kann es ja gar nicht oft genug sagen. Unsere Identität ist der Grund, aus dem alles erwächst. Das Tun fließt heraus aus dem Sein. Wir geben uns oft so viele Mühe, unser Verhalten zu verändern. Und das ist ja auch nötig, aber Gott liegt mehr daran, dass sich unsere Wurzel erneuert. Dass wir neu begreifen, dass wir diese neuen Geschöpfe sind und dass wir wirklich neu geschaffen sind und nicht bloß begnadete Sünder. Man kann diesen Satz, ich bin ein begnadeter Sünder, mit einem jubelnden Herzen sagen. Aber er drückt eben doch nur einen Teil der Wahrheit aus. Ein begnadeter Sünder ist ein begnadeter Sünder. Das ist ein Sünder, dem Gott etwas dazu geschenkt hat, nämlich die volle Annahme. Hier ist von einer radikalen Neuschöpfung die Rede. Und du kannst überlegen, wie du dich eher verstehen möchtest, als einen begnadeten Sünder, dem Gott einmal gnädig war und wieder gnädig sein wird, oder jemand, den er ganz und gar neu geschaffen hat, damit ein neues Leben, ein neues Verhalten, neue Motive aus ihm herausfließen. Ich entscheide mich lieber für das Zweite. Gute Werke. Wie äußern sich gute Werke? Gute Werke des Lobpreises. Wir können Gott nicht genug preisen. Wir können immer nur zu wenig tun. Das ist ein gutes Werk, das Gott ehrt. Ihm jubeln zu danken für das, was er getan hat. Gib dem Lobpreis einen immer noch größeren Teil in deinem Leben. Nimm dir Zeit. Nicht nur im Sonntag oder wenn du im Hauskreis bist und die der Lobpreismusiker vorne die Gitarre ergreift, in der Zeit täglich Gott zu loben. Tu es auch in eigenen Worten. Danke ihm für das, was er, das ist ein gutes Werk des Glaubens. Und zweitens, wenn wir Jesus bezeugen vor den Menschen, die ihn nicht kennen, das ist ein gutes Werk des Glaubens. Ein Werk, das aus diesem neuen Sein herausfließt, dass wir den Menschen in Liebe, in Sensibilität, mit wirklichem Interesse für ihre Probleme erzählen, wer Jesus ist. Das ist ein Werk, das Gott ehrt. Und drittens, gute Werke der Liebe. Es gibt so viel Bedürftige, es gibt so viel Leidende, es gibt so viel zu kurz gekommene, es gibt so viel stumme Schreie und wir können am Ende nicht immer helfen. Wir können eigentlich nur wenig helfen, aber wir können helfen, wo es möglich ist. Wir können einen Blick bekommen für die, die leidend sind, in der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde. Wir können beweisen, dass Gottes Barmherzigkeit in uns lebt, indem wir immer wieder an dem Leid nicht vorbeigehen, sondern das unsere tun, um es zu lindern und zu helfen.